Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 17. April 2025. Willkommen zur 320. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Heute geht es um das große Rumgetrampel und die EU-Klimapolitik. Oder anders gesagt, wir haben drei Themen, die irgendwie mit Donald Trump zu tun haben und ein anderes Thema.
Das ist ein Skandal. Aber es ist nur deshalb, weil ich partout nicht den ganzen Koalitionsvertrag besprechen wollte.
Was ich sehr gut verstehen kann. Ja, also, bevor wir dazu kommen, ein wenig Housekeeping, wie man so schön sagt. Und da haben wir nochmal unseren Aufruf. Wir suchen Hosts, also meldet euch. Man hat ja die Situation jetzt mal schon etwas geschildert, dass wir so ein wenig unter Wasser sind. Alle, kann nicht mehr jeder so viel wie früher. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir breiter werden. Nicht dicker, wohlgemerkt. Und dann habe ich in den letzten Wochen, unter anderem wegen Donald Trump, um da ja das Ganze so ein bisschen zu verstehen, mich vor allen Dingen nun mit eben jenem befasst und was da so ideologisch drin steckt. Eins der Ergebnisse findet ihr bei der Foreign Times. Da sind, glaube ich, gerade drei Folgen hinter der Paywall. Wobei zwei davon recht bald aus der Paywall rauskommen, also der Gesamtüberblick mit dem Alexander Clarkson, der ist noch eine Weile dahinter. Was ich auch recht viel gemacht habe, war bei auslandsbericht.de zu schreiben, quasi so ein paar Gedanken zu dem, was da so vor uns steht, in welche Richtung das laufen könnte. Und ja, das fließt im Grunde alles, was da in dem Podcast, wie auch jetzt da in den Newslettern erarbeitet wurde, fließt da quasi heute so mit rein. Heißt auch, auslandsbericht.de wurde recht gut befüllt, Foreign Times wurde recht gut befüllt, ein bisschen darunter gelitten haben die Mikroökonomen. Insgesamt, muss ich sagen, sind diese wirtschaftlichen Aspekte Trumps dann immer die Folge dessen. Deswegen war erstmal das grundsätzliche Verstehen dessen, was da überhaupt jetzt vor uns liegt, mir wichtiger. Aber so langsam sind wir da auch so weit, dass wir genug Basis haben. Ja, heißt, wir haben dann nur noch einen Newsletter hier zu erwähnen, das sind die mikronews.de. Ansonsten möchten wir uns wie immer und von Herzen bei euch für eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge bedanken. Natürlich auch für das Verteilen in den sozialen Netzwerken. Also vielen Dank dafür. Und wer uns noch was senden will, der kann das natürlich einmal per E-Mail tun. mh@mikroökonomen.de ist da die E-Mail-Adresse. Die könnt ihr auch uns senden, wenn ihr Interesse habt, hier Host zu sein. Und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit, jeweils als Mikroökonomen mit OE. Und wir sprechen heute über zwei Themen nicht, wenn ich das richtig sehe. Und das eine ist von mir und das andere ist von Hanna. Hanna, was hast du denn da?
Ja, also wir sprechen recht wenig über deutsche Politik, zum Ende ein bisschen. Also sprechen wir zum Beispiel nicht über die anstehende furchtbare Ministerriege und dass niemand sich traut, dem schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten jetzt nachzufolgen, weil es offensichtlich gar nicht so einfach ist, das Amt noch schlechter zu machen.
Ich dachte, oder vielleicht zuzugeben,
dass man das Gleiche möchte, wer weiß es schon.
Also Herr Lindemann und Herr Spahn haben schon mal abgesagt. Ich muss gestehen, das hat mich jetzt nicht so geschockt. Also da hätte Schlimmeres kommen können.
Frage ist halt, wer sich noch alles duckt.
Ja, genau. Also das ist ganz lustig bei der CDU gerade, habe ich so den Eindruck. Naja, kommen wir mal zu Donald Trump. Der hat was gegen Harvard, Hanna. Was hat er denn?
Donald Trump hat ja alle US-Forschungseinrichtungen und Universitäten eine Liste geschickt, offensichtlich, eine Forderungsliste, in der am Anfang, also es gibt ja sowieso diese Streichungsliste von diverser Forschung, die nicht mehr gemacht werden soll. Zunächst mal wurde eben ja das aus den Katalogen, was Bücher und was Forschungsförderung anbelangt, gestrichen. Dass also gesagt wurde, man darf zu einer ganzen Reihe von Sachen, wie angefangen mit Gender und Migration hin zu Nachhaltigkeit, Pandemics und immer den ganzen verwandten Wörtern, wird keine Forschung mehr gefördert. Die ist von allen Listen gestrichen worden. Dann hat Trump offiziell die Universitäten aufgerufen, sich gegen antisemitische, will sagen, pro-palästinensische Initiativen auf ihrem Campus einzusetzen. Das war so das, was an die Öffentlichkeit kam, dass er eben gesagt hat, die Universitäten sollen sich klar positionieren gegen antisemitische Äußerungen ihrer Mitglieder, auch ihrer Studenten. Aber de facto, das ist jetzt im Nachhinein klar geworden, ist mit dieser Forderung gegen Antisemitismus und Pro-Palästina-Bewegungen vorzugehen, eigentlich eine 10-Punkte-Liste geschickt worden, in der noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen drin stand. Viele Unis sind dem ja auch gefolgt. Die University of Minnesota als große Universität kann man da nennen und haben eben sowohl ihre eigenen Förderinitiativen zum Beispiel für Gender und Diversity eingestellt, als auch zu diversen Themen Publikationen offline genommen. Und sind da eben nachgekommen, weil sie zu sehr abhängig sind, muss man sagen, von der staatlichen Finanzierung. Insgesamt 60 Hochschulen haben komplett die staatliche Unterstützung gestrichen bekommen. Und der Forderungskatalog, den Harvard jetzt veröffentlicht hat, geht aber deutlich weiter als nur der Kampf gegen den Antisemitismus. Zum Beispiel die politischen Ansichten von Studierenden und Lehrkräften seien generell zu kontrollieren. Zulassungsdaten der Studierenden seien an die Regierung weiterzuleiten. Es sei eben die Gesinnung zu prüfen, bevor Mitarbeiter eingestellt werden. Und es sei eben gegen bestimmte Forschungsgebiete vorzugehen. Also im Prinzip Dinge sind klar benannt worden, die nicht mehr beforscht und gelehrt werden dürfen an den Universitäten, und haben Regelungen für die Zulassung von migrantischen Studierenden, betrifft das. Es betrifft eben bestimmte Fächer, die nicht mehr unterrichtet werden sollen und Ähnliches. Und die Uni Harvard kann es sich leisten, würde ich sagen, sich dagegen zu positionieren. Das Stiftungsvermögen der Harvard Foundation beträgt 53 Milliarden Dollar. Die erhalten natürlich auch in großem Umfang Fördergelder, aber die Fördergelder in Programmen werden letztlich so oder so gestrichen, habe ich den Eindruck, zu bestimmten Themen. Und entsprechend hat der Präsident der Universität Harvard am Montag einen öffentlichen Brief veröffentlicht, in dem er sich vehement gegen diese Forderung von Trump positioniert hat und gesagt hat, dass Harvard eine private Uni wäre und kein Staat, der Uni vorschreiben darf, was sie forscht oder lehrt und wie sie denkt letztlich. Also wen sie aufnehmen, wen sie einstellen, was sie lehren und forschen. Da habe der Staat kein Recht, der Universität da Vorschriften zu machen, egal welche Partei gerade an der Macht sei. Das hat Trump natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern hat zunächst Bundesmittel in Höhe von 2 Milliarden Dollar auf Eis gelegt. Also im Prinzip das, was die Harvard University an Unterstützung der Zentralregierung in den USA bekommt, wurde komplett auf Eis gelegt. Dann gab es sehr viel Zuspruch für diese Initiative von Harvard. Also ganz viele Wissenschaftler, Obama, andere haben sich da sehr pro Harvard positioniert, haben das öffentlich sehr gelobt. Darauf war Trump natürlich in seinem Ego verletzt und hat dann nachgezogen und hat jetzt vorgestern, glaube ich, ja, gesagt, naja, wenn das so ist, dann würde man Harvard eben als politische, extremistische Organisation einstufen. Und dann würden zusätzlich die Steuervorteile gestrichen. Also nicht nur die Uni kriegt, wie viele andere öffentliche Einrichtungen, eben einen Steuerstatus, bei dem sie von bestimmten Steuern freigesprochen ist. Und jetzt hat Trump also gedroht, die Uni als politische Organisation einzustufen, wenn sie weiterhin politische, ideologische und terroristisch inspirierende Inhalte betreibe.
Also sich von Obama loben lässt.
Genau, weil die Steuerbefreiung für Bildungseinrichtungen gäbe es eben nur, wenn man im öffentlichen Interesse handelt, und Harvard handelt ja nicht im öffentlichen Interesse. Wie er das genau machen will, ist allerdings nicht klar, und ob das durchsetzbar ist, auch nicht. Letztlich gibt es halt ein Gesetz, das generell Bildungseinrichtungen von der Einkommenssteuer befreit. Und da ist es jetzt schwierig, sich vorzustellen, wie er das jetzt nur für Harvard ändern möchte, aber gut. Aber das ist eben jetzt die neue Drohung. Also zunächst eben Streichung aller Fördermittel und jetzt noch die Streichung der Steuerbefreiung. Und die Pressesprecherin des Weißen Hauses hat zusätzlich gesagt, dass Trump eine Entschuldigung von Alan Garber, dem Präsident der Uni Harvard, einforderte. Das ist aber auch noch nicht das letzte Kapitel, denn eine ganze Menge von Professoren klagen jetzt. Und zwar sowohl über die NAACP, also die, ja, Bürger vertreten, die klagen wollen am Ende, die es für verfassungswidrig halten, dass die Unis keine Fördermittel mehr erhalten, wenn sie Diversitätsprogramme haben. Also die eben sagen, damit wird schwarzen Amerikanern ein gleichberechtigter Zugang zu Bildungschancen verwehrt. Das ist gegen die Verfassung. Und deshalb klagen die. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe von Harvard-Professoren, die jetzt Klage eingereicht haben. weil sie, Moment, ich muss kurz mal, es wären bis zu 9 Milliarden betroffen, wenn alle staatlichen Zuschüsse und alle öffentliche Forschungsförderung entzogen würde insgesamt. Und diese Professorengruppe klagt auf Recht auf freie Meinungsäußerung. Also die haben beim Bundesgericht in Boston Klage eingereicht, weil sie sagen, wenn die staatlichen Zuschüsse an der politischen Ausrichtung des Personals gebunden würden, wäre damit das Recht auf freie Meinungsäußerung und die akademische Freiheit eingeschränkt. Das ist sozusagen nicht die Uni Harvard klagt, sondern eben eine Gruppe von Professoren, die sich davon betroffen fühlen. Das ist der aktuelle Stand der Diskussion. Ich finde, dass es durchaus, obwohl wir hier ja kein Akademie-Podcast sind, ein sehr wirtschaftliches Thema ist. Einerseits deshalb, weil man natürlich, das finde ich so frappierend, Harvard argumentiert ja, es ist eine private Uni und deshalb kann der Staat ihnen nichts vorschreiben. In Deutschland ist es so, dass alle Unis immer sagen, wir haben in der Verfassung Freiheit von Forschung und Lehre stehen und die gilt für öffentliche Unis. Also es ist quasi genau umgedreht. In den USA können sich die öffentlichen Colleges und Schulen nicht wehren gegen diese neuen Regeln. Die privaten Unis könnten, aber hängen halt mit dem Geld an der Regierung am Ende. Und in Deutschland ist es so, dass die öffentlichen Universitäten, Fachhochschulen und in gewisser Weise auch die Schulen ja von der Verfassung sehr stark geschützt sind aus der Geschichte des Nationalsozialismus und dass Freiheit von Forschung und Lehre bei uns eben Verfassungsrang hat. Und dass man deshalb also als Prof immer sagen kann, solange ich mich nicht selber verfassungswidrig äußere, ist das, was ich hier tue, geschützt von der Verfassung. Und das ist ja, als wir die Frage von den pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin an den Unis hatten, ist ja genau das auch gesagt worden. Ist es abgedeckt von Freiheit in Forschung und Lehre oder nicht? Muss die Uni das tolerieren oder nicht? An dieser Linie sozusagen wird in Deutschland die Diskussion geführt und ja auch durchaus kontrovers geführt, muss man sagen. Aber es kann eben letztlich auf die Inhalte, die gelehrt werden in Deutschland qua Verfassung, niemand Einfluss nehmen. Nicht nur auf Basis von Recht von freier Meinungsäußerung, sondern weil Lehre und Forschung gesondert nochmal geschützt sind. Damit wäre es in Deutschland vermutlich auch nicht möglich, direkte Bundesmittel auf Basis von bestimmten inhaltlichen Argumenten zu entziehen. Schon natürlich kann der Staat auch in Deutschland seine Förderung für alles Mögliche könnte der Staat zurückziehen, weil Bundesmittel auch in diverse andere Forschungsförderungen fließen, aber eben nicht auf Basis von inhaltlichen Gründen. Ich finde das ganz interessant, wie sozusagen diese Handhabung der Mittel völlig unterschiedlich ist. Und auch die Argumentation, an der das läuft, völlig unterschiedlich ist zwischen privat und öffentlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Unis, die nicht so ein großes Stiftungsvermögen wie Harvard haben, ist es dann finanziell auch zu eng. Also da sieht man letztlich auch mit dem Geld, so wie das ja auch bei Unternehmen ist, die jetzt alle ihre Diversity-Standards reihenweise kippen, um staatliche Aufträge zu halten. Es ist eben auch so, dass am Ende man natürlich jeder mittelgroßen Feldwald- und Wiesenuni in den USA, wenn man staatliche Fördergelder entzieht, auch wenn es eigentlich eine private Uni ist, natürlich schon sehr viel Druck ausüben kann. Und man muss eben die Menge an Alumni und an Stiftungsvermögen haben, die Harvard hat, um sich dann nennenswert. Also am Ende, selbst wenn es 9 Milliarden sind, zehrt es halt nicht deren Stiftungsvermögen auf. Da finde ich schon interessant, einerseits, wie stark man über das Geld letztlich Freiheit von Forschung und Lehre einschränken kann und da eben auch darauf hinwirken kann, dass Inhalte stark eingeschränkt werden. Und die Folge ist natürlich ein massiver Exodus von Wissenschaftlern aus den USA. Das sehen wir schon ganz stark, dass eben viele sagen, okay, wenn meine Arbeit hier eingeschränkt ist, dann gehe ich woanders hin.
Ich glaube, da sollte sich der ein oder die andere auch nochmal überlegen, ob die Kritik an den Stiftungsvermögen in den letzten Jahren bei den US-Unis in dem Sinne so gut gewesen ist. Ne? Weil da ging es ja schon auch drum, da ist so viel Geld, wieso haben die das? Müsste das nicht viel weniger sein und so weiter. Ne? Und jetzt zeigt sich halt, dass das durchaus alles so seinen Sinn auch haben kann, wenn sich die politische Lage ein bisschen ändert.
Das ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Natürlich könnte man auch sagen, man verteilt diese Gelder gerechter auf größere und kleinere Unis. Das ist natürlich massiv ungerecht, dass eben große Unis mit einem riesigen Stiftungsvermögen ganz andere Möglichkeiten haben, als eben die normale US-Uni, an der normale Mensch quasi studiert, nur über die Gebühren ja im Prinzip das finanzieren müssen.
Wäre das halt so, dann wären jetzt alle Unis nicht in der Lage, ja, sich quasi gegen Trump zu wehren. Und so kann es zumindest mal einer bezahlen. Ne? Also ich wollte nur darauf hinweisen, innerhalb des Systems USA, weil das werden wir ja nicht ändern an der Stelle, hat das alles durchaus auch seinen Sinn und Zweck gehabt.
Wobei zum Beispiel die Columbia ja auch sich da mit der Regierung zumindest angelegt hat. Da ist es so, dass die Uni versucht, dass die Regierung versucht, gerichtlich gegen die pro-palästinensischen Proteste vorzugehen und eben am Ende, dass über einen längeren Zeitraum jetzt die Hochschule sozusagen in Überwachung ist. Aber es gibt eben eine ganze Reihe Unis, die jetzt zumindest nicht laut widersprechen, ne? Die auch die Streichung der Fördermittel so hinnehmen und vielleicht nicht unbedingt sich konform verhalten, aber sich jetzt auch nicht so laut positionieren, wie Harvard das gemacht hat. Da ist Harvard schon allein, aber vielleicht ziehen ja weitere nach. Also die anderen Elite-Unis könnten das vermutlich auch tun. Das wäre es zu dem Thema. Ist ja nur ein kleines Thema.
So, dann kommen wir mal zum ersten Hauptthema. Also ich habe mich ein bisschen mal so mit dem Thema Produktion in den USA befasst und dann sind mir noch so ein paar andere Sachen aufgefallen und dann bin ich irgendwie bei Trumps Ideologie gelandet und da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, wie Angela Merkel immer so schön gesagt hat. Das Ganze soll aber auch ein bisschen dazu dienen, eben abseits dieser regulären Diskussion da nochmal so ein bisschen sich mit diesem Trump zu beschäftigen. Also Produktion, das ist halt so ein Thema, was bei Trump, glaube ich, auch schon im ersten Wahlkampf recht präsent war. Dann aber in der Regierungspolitik, und gebe ja auch zu, also in unseren vorherigen Analysen, also bevor Trump ins Amt gekommen ist, so hundertprozentig ernst genommen haben wir ihn ja alle unter anderem wegen Trump 1 nicht, ne? Wo er dann immer Drill Baby Drill hat er ja geschrien und dann war ja die Konklusion, naja, Drill Baby Drill wird so nicht stattfinden und wird es auch nicht, aber unter anderem deswegen, weil er ja in Trump 1 da auch Kohle beleben wollte und da einen Haufen Geld draufgeschüttet hat, aber nichts passiert ist. Aber so mit der Produktion, dieses durchgehende Thema, das scheint jetzt so das unterliegende Topic zu sein. So, und im Grunde geht es ihm darum, statt in China sollen die US-Unternehmen wieder in den USA produzieren. Oder die deutschen Unternehmen in den USA, wenn sie da was verkaufen wollen. Oder die japanischen oder die, wer auch immer. Das Wall Street Journal hatte sich daraufhin dann auch mal angeguckt, wie das mit der Produktion eigentlich so gelaufen ist seit 1900 Keks. Und da ist dann halt auffällig, dass seit den 1950ern der Anteil der Produktion an den Arbeitsplätzen in den USA von 35% auf 9,4% gesunken ist. Und man kann sagen, 10% davon sind schlichtweg durch Reichtum gekillt worden. Bevor ihr jetzt mit den Fackeln zu den Oligarchen rennt, das meint, also wenn du in der Produktion erfolgreich bist, dann ermöglicht das halt Reichtum bei denen, die produzieren. Und ihr kennt das vielleicht von euren Eltern oder Großeltern im deutschen Wirtschaftswunder. Da kam dann erstmal das Auto, dann kam das Haus, dann wurde so ein bisschen gereist, dann wurde der Haarschnitt besser, der Friseur teurer, dann kam eine Putzfrau oben drauf und, ne, also kurz gesagt, ab einer gewissen Einkommensreiche werden immer mehr Serviceleistungen konsumiert und die gewinnen dadurch ja dann auch automatisch an Gewicht in der Gesamtwirtschaft. Das erklärt in den USA ungefähr 10% des Verlustes an Produktion. So, und dann ist halt die Frage, was ist denn mit den anderen 15%, die ja dann da sehr real sind? In den 1980ern und 1990ern war die Produktion stark geprägt von Asien, ja, also Japan erinnern sich sicherlich die eine oder andere noch dran, aber auch Südkorea mit Stahl damals. Dann kam NAFTA obendrauf. Also das, was sich heute USMCA nennt, das nordamerikanische Handelsabkommen, bei dem dann auch immer mehr Produkte über Mexiko in die USA kamen, was aber auch bedeutete, dass halt eben Produktion aus den USA nach Mexiko verlagert wurde. Lieferketten wurden komplexer, würde man heute sagen. Das Handelsabkommen hat da neue Möglichkeiten eingeräumt. Und ab den 2000ern kam dann China. Also 2001 erfolgte der Beitritt zur Welthandelsorganisation, also der WTO. Und dann ging es im Grunde mit der amerikanischen Produktion nur noch bergab. Da kann man dann auch wiederum sagen, da ist der Westen ja nicht ganz unschuldig dran, weil seine Unternehmen im Grunde mit dem Geld, was sie hatten, nach China gegangen sind und das Produktionsparadies China und das dann dort eben aufgebaut haben. Das waren am Anfang die billigen Arbeitsplätze, waren da der Anreiz. Aber über die Zeit ist das Ganze dann halt auch gewachsen und es entstand so ein Gesamtsystem aus Fachkräften, den Möglichkeiten der Skalierung, die du an keinem anderen Ort dieser Welt in dieser Form hast. Nähe der Fabriken zueinander, hohe Innovationsraten, also auch gutes Fachpersonal und dann eben noch Rohstoffsicherheit. Und dieses Gesamtpaket hat China durchaus bewusst geschnürt, also es hat das aufgebaut, aber es wurde dann halt auch eben mitfinanziert von uns. So, und das ist natürlich auch nicht für jeden sehr erfreulich. Aber wir haben ja auch gut dran verdient über die Jahrzehnte hinweg und dann immer fleißig Dividenden bekommen. Das Ganze ermöglichte im Grunde China seinen Aufstieg und chinesischen Unternehmen einen massiven Wissensgewinn. Also das muss man einfach ja festhalten. Da ist in so kurzer Zeit so viel Wissen transferiert, aufgenommen und verarbeitet worden in China. Das hat die Menschheit, glaube ich, selten gesehen. Das Problem an dem Ganzen ist, auch wenn westliche Unternehmen gut daran verdient haben und es wirklich gute Einnahmen ermöglicht hat, sie haben halt immer nur so einen bedingten Marktzugang zu China gehabt. Also sie waren immer auch Mittel zum Zweck und bis heute ist dieser Marktzugang nicht an jeder Stelle offen. Und es gibt halt immer die Angst, dass die Chinesen irgendwelche wichtigen Informationen oder Technologien klauen. Ich will aber an der Stelle, ja, China loben ist vielleicht auch zu viel, aber ich glaube, man muss halt anerkennen, die Schnelligkeit, diesen Willen zur Innovation und die Flexibilität dieser chinesischen Wirtschaft, ne, die ist halt ihr größtes Asset. Auch wenn der Staat dich begleitet und in Teilen auch gelenkt ist, weil der Staat halt sagt, so in diesen, die, in jene Richtung setze ich die Anreize, ist es eben doch mehr als nur dieser Staat, ne? Erst die Kombination aus dieser wirtschaftlichen Aktivität und diesem Drang kombiniert dann eben mit dem Staat, der ja scheinbar auch die richtigen Themen erkannt hat, ermöglichte dann auch diese Innovationsgeschwindigkeiten in China. Und ich glaube, wir sollten aufhören zu glauben, mit 8 Jahreszyklen bei der Innovation dagegen anzukommen, sondern da müssen wir dann halt auch schneller werden, ne? Und da braucht es eine, ja, ich sage das auch ungern, aber es braucht da im Grunde eine wesentlich höhere Eigenleistung im Westen. Also was da so als Thema im Raum steht, ist im Grunde, dass wir so eine Balance finden müssen zwischen, wir müssen mehr dieser Leistung erbringen und wir wollen ein gesundes Arbeitsleben oder ein Arbeitsleben, das uns körperlich und oder psychisch nicht zerstört. Und das wird innergesellschaftlich, glaube ich, eine der größten Herausforderungen der Zukunft, vor der wir uns befinden. Das sieht man an China und den USA, beziehungsweise was in den USA in der Folge passiert ist. Und das kommt dann halt auch so peu à peu zu uns, wie man auch am Koalitionsvertrag sieht, den Hanna nicht gelesen hat.
Ich habe ihn zum Teil gelesen.
Entschuldigung, Hanna. Zum Teil gelesen hat. Also in China gibt es ja dieses so geschimpfte 996, das von chinesischen Internetunternehmen geprägt ist und bei dem springen regelmäßig Leute vom Dach. Also das ist wirklich etwas, was man nicht haben möchte. 996 bedeutet, dass Menschen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten und das 6 Tage die Woche. Ja, also 12 Stunden Arbeitstag, 6 Tage die Woche, macht 72 Stunden in der Woche. Und die Wahrheit ist aber, dass das nur die offizielle Variante ist. Und schon die verstößt gegen chinesisches Arbeitsrecht. Also wenn wir jetzt aus dem Silicon Valley hören, von Google zum Beispiel, dass die Leute nun doch mindestens 60 Stunden die Woche im Büro arbeiten sollen, dann ist das eben halt auch eine Reaktion darauf, ne? Also bei 5 Tagen die Woche sind das dann 12 Stunden Arbeitszeit am Tag, die Google da haben möchte. Also von 9 bis 9. Nur eben an 5 Tagen und nicht an 6. Die Nichtumsetzung des chinesischen Arbeitsrechts an der Stelle lässt, wie man hier erahnen kann, so ein bisschen auch die Arbeitszeitanforderungen in anderen Ländern erodieren, ne, qua Konkurrenz. Also in den USA ist sowas ja wesentlich leichter. In Deutschland hätte man dafür dann im Idealfall noch Gewerkschaft. Aber man sieht, dass dieser Druck auch auf Europa lastet und dem werden wir uns dann stellen müssen. So, und wenn wir jetzt dieses ganze Geschwafel aus dem Silicon Valley uns anhören, dass er dann auch in die US-Regierung reingekippt ist, die ja auch alles disrupten soll. Also wenn wir über Disruption in den letzten Jahrzehnten reden und wo sie wirklich stattgefunden hat, dann gibt es halt im Grunde nur eine Wahrheit. Der große Disruptor ist China. Das sind nicht die US-Internetunternehmen. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Noch nie ist ein so großer Staat so schnell aufgestiegen und hat dabei mithilfe der Wirtschaft anderer Staaten so umfassend die Weltwirtschaft verändert. Also wir sprechen über schlappe 25 Jahre aus heutiger Sicht, ne? Wir sind mitten in diesem Prozess drin. Und ich glaube, der erklärt auch, warum es jetzt diesen Verteilungskampf, diesen zugespitzten zwischen USA und China gerade gibt. Ja, die USA hat das allerdings viel eher getroffen auf dieser Produktionsebene. Und die Finanzkrise 2008 war dabei so, würde ich sagen, der innere, vielleicht auch wie äußere Bruchpunkt. Ja, im Äußeren sah man die USA dann plötzlich als sehr schwach und verletzlich an, was auch andere motiviert hat, quasi weniger unter Rücksichtnahme auf die USA zu handeln, sie mehr zu testen. Und im Inneren begannen halt diese Klassenkämpfe hochzukochen zwischen den Gewinnern und Verlierern, also zwischen zugespitztem Reichtum und elendiger Armut. Wir hatten da ja mal zumindest auf das Buch verwiesen, demnach es in den USA durchaus Leute gibt, die auch von $2 am Tag über die Runden kommen. Das ist inflationsbedingt vielleicht, beziehungsweise hoffentlich auch ein bisschen höher derweil. Jedenfalls dieses US-Wahlsystem antizipiert solche Veränderungen in Gegenden im Grunde nicht. Jedenfalls nicht zum Vorteil der Leute, die da wandern. Also wenn du so eine Gegend hast, in der Produktion wegfällt, dann gehen alle, die können ja aus der Gegend weg und woanders hin, wo es Jobs gibt. Dann bleiben ein paar wenige übrig, die nichts finden oder die auch einfach nicht gehen wollen oder die alt genug sind, um nicht mehr gehen zu müssen. Und dadurch verändert sich halt die Demografie von so einem Bundesstaat sehr stark. Wenn der dann irgendwie 2-3 Millionen Leute verliert, dann hat er innerhalb des US-Wahlsystems aber trotzdem noch das gleiche Gewicht wie vorher. Und das ermöglicht dann diesen Leuten, das wäre die nette Formulierung, ihrem Unmut ja irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und ich erwähne das hier im Grunde auch nur, weil das dann doch, glaube ich, ganz gut erklärt, warum es jemanden wie Donald Trump gibt in diesem Gesamtkomplex. Und wieder zurück zu unserem Thema, also Produktion fällt weg und dann kommt halt Donald Trump und sagt, naja, dann holen wir doch die Produktion wieder zurück in die USA. Und seine einzige Idee, die er dazu hat, sind dann halt eben diese Zölle. Ich glaube, Hanna, ich weiß nicht, ob du irgendeinen Ökonomen kennst. Also ich habe keinen gefunden, der das wirklich sagen würde. Ich glaube, da gibt es einen riesigen Konsens. Zölle sind eine scheiß Idee.
Ja, auf jeden Fall. Also der eine Schwachsinnsberater von Trump sieht das anders und dann mag es sicher noch ein paar.
Der hat sich selbst als Quelle.
Ja, es mag sicher noch 2-3 Leute geben, aber in den allermeisten, wir haben ja in der Trump-Folge schon mal drüber gesprochen, in den allermeisten Anwendungen sind Zölle eine scheiß Idee und zwar für alle, aber am meisten für einen selbst.
Ja.
Wenn man Zölle erhebt, schwächt man alle Handelspartner, aber am meisten sich selbst.
Aber es gibt ja Güter, bei denen es sicherlich ganz gut wäre, wenn sie inlands hergestellt werden. Ne? Also bei denen man sich nicht in Abhängigkeit von China begibt. Und das kommt ja durch diese Rumtrampelei auch komplett zu kurz, dass es ja noch alternative Wege gäbe, dass es einzelne Produktkategorien gäbe, auf die man sich konzentrieren könnte und müsste.
Das ist ja, was letztlich in Europa schon auch mal angeklungen ist, dass man sagt, ja, sollten wir nicht bestimmte Schlüsseltechnologien im Land fördern und gleichzeitig gegenüber China bezollen. Also natürlich gibt es, und das ist der ganze Hintergrund der europäischen Agrarpolitik, dass man sagt, wir wollen mit Lebensmitteln unabhängig sein. Und genauso kann man natürlich auch sagen, wir wollen Halbleiter hier produzieren oder Militär. Es gibt natürlich Dinge, wo man sagen muss, wir wollen diese Technologie nicht exportieren, also das geistige Eigentum nicht exportieren und wir wollen die Güter eigentlich nicht importieren. Das kann man sicher auf viele sicherheitsrelevante Güter anwenden. Und natürlich denkt auch Europa darüber nach, sich gegenüber China da strategisch zu positionieren. Allerdings dann, glaube ich, auch immer in einem Zusammenwirken von Zöll und Förderung. Also weil es nützt halt auch nichts, wenn man den Import von Sachen bezollt und im Inland gerade gar nicht die Kapazität ist, das herzustellen. Das muss man ja auch sagen. Das, was Trump da versucht, ist ja auch, eine Industrie wieder aufzubauen, die 20 Jahre Entwicklung verschlafen hat. Also das, was jetzt aus China kommt, ist ja nicht das gleiche Gut, was vor 30 Jahren mal in den USA produziert wurde oder vor 20. Sondern dazwischen sind ja mehrere Entwicklungszyklen, die, wo unter Umständen wir das geistige Wissen, das Wissen nicht haben. Weil wir das niemals im Inland hergestellt haben und in den USA halt auch nicht. Und oder wo wir die Materialien nicht haben oder die Leute nicht haben. Und genauso ist es in den USA halt auch. Dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, die Minenarbeiter, die machen morgen Halbleiter. So. Und entsprechend ist erstmal einfach weniger da davon, von dem, was man als Schlüsseltechnologie sich ausgedacht hat.
Genau, aber es ist natürlich tatsächlich auch ein Argument der Trump-Leute, dass sie sagen, dann müssen wir uns das Wissen halt wieder aneignen. Und genau deswegen sollten wir es tun, damit wir das Wissen nicht verlieren. Aber was mir halt auch aufgefallen ist in Europa dann zum Beispiel, kommt man denn auf die Idee, dass man eine Technologie vor einer Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen schützen möchte, aber zugleich sie auch durch China produzieren lässt. Also wenn das schützenswert ist, dass das chinesische Unternehmen die nicht übernimmt, dann kann ich sie doch nicht in China produzieren lassen, wenn ich weiß, die klauen da ständig das Wissen. Oder eignen es sich sehr schnell an.
Ja, das ist total blauäugig gewesen.
Da sind auch sehr viele Unlogiken drin in unserem Handeln, auch auf US-Seiten. Und so ein Trump in seiner ganzen Unlogik wischt aber halt auch eben vieles weg, was vorher falsch gelaufen ist und was uns jetzt in diese ganze Situation gebracht hat. Ne? Das muss man halt auch sagen. Jedenfalls, ich glaube, Hanna, du hast ja gerade gesagt, es gibt einfach Sachen, die will man dann eben nicht in China produzieren, sondern die will man dann daheim oder im eigenen Bündnisgebiet produzieren lassen. So. Chinas Aufstieg beinhaltet, siehe oben, aber eben halt so ein paar unangenehme Wahrheiten auch für uns. Und eine dieser Wahrheiten, die kannten wir vorher auch schon, von der haben wir aber immer profitiert. Kapitalismus ist eine Frage der Größe und China hat halt jetzt den größten Produktionspark. Der stand halt vorher mal woanders. Also will man also an diesen Tatsachen etwas ändern, sprich woanders produzieren, dann folgt daraus automatisch, das kostet mehr Geld als da, wo es gerade gemacht wird. Selbst wenn ich sehr viele Dinge eins zu eins da umbauen würde und reproduzieren würde, es würde mehr kosten, einfach weil manche Sachen nicht möglich sind in den USA oder in Europa. Und da reden wir jetzt noch nicht mal über Arbeitsbedingungen, die auch in China ja ein sehr breites Spektrum haben. Jedenfalls ist es dann eben der Staat, der eigentlich entscheiden müsste, dafür Geld auszugeben, dass man etwas da produziert, wo er es haben möchte. Ne? Weil irgendwer muss es ja im Grunde bezahlen. Also selbst wenn der Staat jetzt verordnet, dass die Produktion hier und da stattfinden muss, wird sich das in einem Preis niederschlagen. Dann geht es jetzt im Grunde darum, und das ist jetzt halt wieder der Trump, wer soll es bezahlen? Und das fängt dann damit an, der Trump sagt ja, die Zölle bezahlen die anderen. Was ja nicht stimmt. Aber das ist ja auch so eine typische Standardbehauptung von Trump. Die anderen zahlen immer. Die zahlen für die Mauer, die ich baue, die zahlen für dies und für das und jenes. Und in dem Falle zahlen sie halt die Zölle. Es ist dann halt so, dass das nicht passieren wird, sondern dass die Zölle die Konsumenten durch höhere Preise bezahlen. Trump selber will das natürlich nicht, dass der Staat das subventioniert, weil das wäre ja der eigentliche Weg, den man da gehen sollte, wenn man das möchte. Und eine andere Möglichkeit wäre ja noch, würde ich sagen, dass Unternehmen eine geringere Marge machen. Dann gibt's halt auch mal weniger Dividenden und so weiter. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, die man da irgendwo mit reinbauen könnte. Im Idealfall ist es vielleicht von allem etwas, sodass es abgefedert ist, aber aktuell ist es einfach so, dass es eins zu eins bis zum Konsumenten durchgeleitet wird bei dem, was Trump da macht.
Ich sehe noch einen Vorschlag. Wenn man sich nicht mit allen gleichzeitig anlegt, könnte man ja auch da eine strategische Allianz schließen und zum Beispiel sagen, wir tun es ja zusammen mit Kanada und Europa. Und so wie wir in der EU das ja zum Beispiel im Bereich Militärgüter schon machen, man könnte eben sagen, wir bauen jetzt bestimmte Dinge strategisch im Handel, im Austausch zwischen uns, sodass nicht jeder alles produzieren muss. Und wir wuppen das gemeinsam. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, sich insgesamt unabhängiger von China zu machen.
Das meinte ich vorhin mit Produktion im Bündnisgebiet. Aber das ist nun wirklich gerade unter Trump absolut das Letzte, was passieren wird. Selbst wenn die ihn vom Schlimmsten abhalten, das er tun möchte. Ich glaube, dazu kriegt ihn niemand, weil das ist absolut gegen jeglichen Instinkt, den er so in sich trägt. Nun wäre es ja im Grunde, nachdem jetzt diese Zollgeschichte raus ist, für alle Länder sinnvoll, Trump einfach zu ignorieren. Also wenn wir die Ökonomik ernst nehmen, wie wir sie gerade besprochen haben, Hanna, müsste man einfach sagen, tut gar nichts. Weil alles, was ihr tut, kostet euch ja nur Geld. Lasst den Trump machen, das kostet genug und schadet ihm auch genug und fertig.
Da die Zölle uns ja auch schaden, ist es schon an gewisser Weise, also man sollte sich nicht auf diesen vielbeschworenen Handelskrieg einlassen natürlich, aber es ist ja klar, dass Trump, oder das ist eigentlich immer klar, dass da ein politökonomisches Kalkül hinterhängt.
Ja gut, aber darauf will ich ja jetzt hinaus.
Aber auch aus...
Aber also die reine Ende, Ökonomik?
Nee, da ist es ja natürlich so, wir haben auch Güter, die wir gerne loswerden wollen und man ist es schon... Gegenzölle sind in gewisser Weise schaffen halt ein Level Playing Field, weil man dann wiederum auch für uns Zolleinnahmen auf andere Güter generiert und aus denen kann man dann wieder finanzieren, dass manche Güter jetzt mehr kosten oder weniger Absatz haben. Ne? Also das ist ja am Ende die Logik von Zollkrieg ist, dass Zölle auch Einnahmen bringen und dass man, wenn man nicht mehr über die Zollfreiheit optimieren kann, dann über die Zolleinnahmen als, ich will nicht sagen second best, aber third oder fourth best quasi, über die Zolleinnahmen dann agieren kann als Staat.
Also politisch ist es natürlich eine absolute Non-Logik. Wenn der Trump da mit sowas ankommt, kann man im Grunde nicht reagieren. weil wenn man nicht reagiert, dann wird der gelernte Bully entweder immer wieder ankommen oder sofort riechen, dass er da noch mehr rausholen kann. Das ist ihm etwas sofort anzubieten, ohne dass es überhaupt eine Verhandlung gegeben hat. Man kann solche Reaktionen zeitlich strecken, wie das die EU gemacht hat, ne? Oder eben auch sofort dagegen knallen, wie China das gemacht hat, was ja dann von ihm sehr wohlwollend aufgenommen wurde, mit noch mehr Zöllen. Aber politisch gibt es halt einfach grundsätzlich diesen Spielraum nicht, würde ich behaupten. Außer man ist halt komplett unterlegen bei der Sache und hat eh keinen Spielraum. Gerade dann muss man es politisch halt hinnehmen. Aber jedenfalls stehen wir da nun. Bei ganz vielen Staaten gibt es eine leicht andere Situation. Jeder muss sich überlegen, wie er damit umgeht. Vor allen Dingen auch, wie er mit Trump umgeht. Und er hat ja schon gegenüber China dann gezeigt, dass er sehr schnell beleidigt ist, wenn jemand das tut, was er tut. Und dann dagegen knallt. Die Zölle selbst, um das noch ganz kurz abzuschließen, die wurden jetzt mehrfach gestreckt, verschoben, teilweise in Kraft gesetzt. Und alle hoffen auf die nahe Zukunft. So, man findet in den Zahlen der Produktion zu den USA noch eine andere Wahrheit. Ne? Ihr erinnert euch, in den 1950ern waren das 35% der Arbeitsplätze. Mitte der 1940er Jahre gab es einen Peak bei rund 45% der Arbeiterschaft. Also könnte man auch argumentieren, dass Krieg ganz gut für die Produktion ist, ne? Also für das verarbeitende Gewerbe. Und da könnte man dann wiederum sagen, sollte Trump seiner Wirtschaft also was Gutes tun und der Ukraine helfen. Leider hat der jedoch anderes im Sinn. Also, wer unseren Newsletter Auslandsbericht.de abonniert hat, also den kostenpflichtigen, der konnte eine Beobachtung von mir sehr frühzeitig erhalten, die so in der Form von vielen nicht wahrgenommen wurde. Trump bettelt seit seiner Wiederwahl regelrecht darum, dass Chinas Präsident Xi sich mit ihm trifft. Also es ist wirklich eins der sonderbarsten Dinge, die ich seit dieser Wiederwahl beobachte. Und zugespitzt hat es sich dann eben seit Trumps Inauguration. Also im Vorfeld der Inauguration nahm Xi einen Anruf von Trump entgegen, so der chinesische Readout. Also der Trump hat den angerufen, was auch schon im Readout sehr demütigend klingt. Dann kamen immer wieder Gerüchte über ein Treffen, die völlig klar waren, dass sie nicht stattfinden, also dass das nicht stattfinden wird. Diese Gerüchte waren einfach die Quelle Weißes Haus, weil Trump immer wieder irgendwas erzählt hat, dass er den halt gerne treffen würde, dass man sich bald treffen werde und so weiter. Also ihr könnt das aktuell auch sehen an, ja, China weiß halt nicht, wie sie die Verhandlungen mit mir starten sollen und dieses ganze Blödsinnsgerede. Also die Chinesen haben ihn komplett auflaufen lassen. Was auch daran lag, dass es aus chinesischer Sicht nichts zu besprechen gab. Ne? Also die Chinesen funktionieren eher so, dass die auf den untersten Ebenen mal alles klären, was zu klären ist und dann die Big Boys in den Ruhm reinkommen und die Sachen dann untereinander ausmachen. Die Trump-Leute haben halt keinerlei Hinweise geliefert, was die eigentlich von den Chinesen wollen. Also die haben mich gesagt, also wir wollen jetzt, dass ihr was weiß ich was kauft, wir wollen, dass ihr irgendwelche Mindestausfuhrpreise setzt oder irgendwas. Es gab einfach keinen Hinweis. Nur die Drohung mit den Zöllen. Und das hat die Chinesen dann halt ziemlich auf die Palme gebracht. Kurz vor der Zollgeschichte, also bevor es beschlossen wurde oder verkündet wurde, haben die unteren chinesischen diplomatischen Ebenen nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen mit den USA. Und den hat es dann wiederum gar nicht geben können, weil da haben die USA geblockt. Grund ist wohl ein beleidigter Außenminister Rubio, der sich von dem chinesischen Außenminister 4 Tage nach seiner Bestätigung im Amt anhören durfte, dass sich die USA benehmen mögen. I hope you will act accordingly. Das ist so eine ziemliche Beleidigung, wenn man es aus dem Chinesischen nimmt, weil so sprechen in China die Lehrer mit den Schülern. Und wenn du quasi mit einem Außenminister so sprichst, dann bezeichnest du ihn indirekt als deinen Schüler. Und seitdem ist Rubio sauer. Das war dann so der letzte Grund, warum man da wohl nicht ins Gespräch kam, kurz bevor die Zölle rausgeploppt sind. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, aber ich glaube, auch bei Trump geht es immer nur um Trump und nicht um Rubio. Das heißt, der will sich mit Xi treffen im vollen Glanz und viel Gloria und da will er quasi fix machen, dass man sich einigen werde. Das ist wieder so ein Typ, der geht dahin, da ist dann ganz viel Bromance und wir sind toll und wir mögen uns alle und alles ist großartig in die Welt, die liegt uns zu Füßen und danach wird man sich dann wieder monatelang um alles Mögliche streiten. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass man sich einigt. Da knallen im Grunde auch 2 völlig verschiedene Verhandlungswelten aufeinander. Und ich glaube, hier sieht man auch, dass die Verhandlungen aus Trump 1 bei den Chinesen im Grunde völlig, das machen die nicht nochmal. Jetzt haben sie, das kam dann, glaube ich, heute Nacht raus oder irgendwie gesagt, also Wir werden erst verhandeln, wenn wir anständig behandelt werden von den Trump-Leuten auf Augenhöhe. Der Trump will Anerkennung und Xi ist nicht Putin. Also der Putin, der plustert dem Trump ja mit viel Zucker zu und guckt mal, was hängen bleibt und was er dabei rauskriegt. Aber Xi hat da offensichtlich wenig Lust drauf. Deswegen geht es im Grunde nun um viel Gefühle und Strategie. Und seitens China ist das Gefühl, dass die USA, ich hatte das ja glaube ich auch hier mal gesagt, immer nur sanktionieren werden. Und daraus erwächst für China dann halt die Frage, ob es überhaupt noch eine Zukunft mit den USA geben kann. Und das ist der interessante Punkt, den wir jetzt auch in sehr krassen Aussagen gesehen haben, wie das kümmert uns überhaupt nicht, dass die uns jetzt Zölle aufbrummen. Die Antwort lautet dann, glaube ich, auch wirklich dementsprechend, dass in allen großen Zukunftsbereichen diese Abkapselung stattfinden wird. Die Chips, da ist Trump ja jetzt auch gerade wieder dran, China weiter zu drangsalieren. Da hat Nvidia ja extra Chips gebaut, die den Chips-Anforderungen der USA gegenüber China entsprechen. Die hat Trump jetzt auch wieder blockiert. Da gehen dann einfach mal 5 Milliarden flöten bei Nvidia. Das heißt also, da gibt es eine zunehmende Komplettblockadehaltung. Auch Trumps Zölle, wenn man sich die in der Kommunikation anguckt, nicht wie er da rumhampelt, sondern was sie im Kern sind. Zölle gegen alle. Das heißt, wir machen alle Lieferwege dicht für chinesische Waren. Also man kann sagen, da ist Trump wie so ein Wegelagerer, der dann überall was einstreichen will. Man kann aber auch sagen, naja, er sieht halt, dass er sagt, die Unternehmen sollen sich von China abkoppeln und in die USA kommen und dort produzieren. Und dann gehen sie halt nach Vietnam. Und das nervt ihn halt. Da geht es irgendwie um diese Produktion und es geht um dieses Trump-Ego. Und es dominiert mal das eine und mal das andere. So, und Trump als beleidigter Liebhaber, vielleicht kann man ihn ja so nennen, ne? Es gibt da diese schönen chinesischen Bilder, wie er da auf seinem Bett liegt und sehnsüchtig auf sein Handy starrt und im Hintergrund so ein Pop-Poster von Xi. Er geht aber abseits dieser persönlichen Ebene dann eben doch wieder drauf, dass er jetzt explizit gesagt hat, dass einige Länder sich zwischen USA und China entscheiden müssen. Da folgte dann ein Leak im Wall Street Journal, der kam, glaube ich, gestern, demnach die Zollverhandlungen nun dazu genutzt werden sollen, China im Welthandel zu isolieren. Und da ist noch nicht die Rede davon, dass man auch Europa das antragen wird, sondern da geht es nur um spezielle Länder. Das meint erstmal nur Südostasien, weil darüber fließen ja die chinesischen Waren. Aber Europa ist da definitiv im Fokus, weil Europa ist einer der Lieferwege. Potenziell ist ja jedes Land ein Ausweichland. Deswegen gibt es ja auch Zölle auf Inseln, wo nur Pinguine wohnen, falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte, diese Inseln zu benutzen, um da Waren drüber zu leiten. Kannst du ja machen, theoretisch. Also die Kommunikation innerhalb dessen ist ziemlich klar für mich. Und in dem Sinne droht für Europa der nächste Super-GAU. Man hat das jetzt auch an einer anderen Aussage gesehen, die sich zu Starlink bezieht. Da hat einfach so ein US, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber auch einer der Oberen, der hat einfach gesagt, ja, also wenn Europa Starlink nicht möchte, ja, dann müssen sie halt dann demnächst ein chinesisches Produkt nutzen. Da muss man sich halt entscheiden, auf welcher Seite man steht. Also das geht ganz klar in diese Richtung. In Europa droht dadurch natürlich der Super-GAU, in Südostasien droht der Super-GAU, in Südpazifik droht dadurch der Super-GAU. Und das ist ja nicht nur der Zoll, ne? Der wäre verkraftbar im Zweifelsfall. Was die Trump-Leute machen, ist halt diese Kombination, jetzt mal die Zölle, das ist ein wirtschaftlicher Angriff auf alle Länder und kombinieren das ja mit den Sicherheitsinteressen und den Schutzmechanismen, die bei den USA liegen. Ja, also bei uns ist das ja recht klar, das haben wir ja schon an der Ukraine durchgesprochen. In Südostasien ist das auch recht klar. Ne? Da gibt es ja Länder, die hätten gern die USA als Schutzmacht. Für Japan ist das auch recht klar, ja, Australien und so weiter. Ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, es geht nicht um die Produktion. Die Produktion ist ein Ausdruck dessen. Aber worum es, glaube ich, geht, ist ein Blockbau. Blockbau einerseits nur, und das ist so ein bisschen irre an der ganzen Sache, wir hatten ja schon mal einen Block, ne? Oder zwei Blöcke, besser gesagt. Damals im Kalten Krieg haben die USA halt dadurch geglänzt, dass sie quasi das Land der Freiheit und alle wollten dahin und, ne? Und das war das Erstrebenswerte. So wollte man leben und jetzt sind wir quasi im genauen Gegenteil gelandet. Ne? Die USA als Schutzmacht einerseits, andererseits aber Druck auf alle, dass sie sich da quasi niederknien müssen und ja tun müssen, was da der Trump verlangt. Also nicht mehr war Überzeugung, ne?
Die USA sind jetzt die Sowjetunion des westlichen Blocks.
Ja, ich will nicht so weit gehen, weißt du, das ist vielleicht auch nicht so ganz richtig. Aber ja, also diese Verkehrung ist schon irre irgendwie. Und es kann natürlich so enden. Und der Trump hat ja alle Anleihen dazu, ein Diktator zu sein. Ne? Also so, und der sieht sich als Cäsar. Deswegen spricht er auch ständig von Rom. Aber in diese Richtung geht es. Ich würde da jetzt nicht genau den Punkt oder den Finger drauflegen wollen, was genau das ist, weil das ist eine sehr krude Mischung aus vielen. Aber ich finde es eine irre Verkehrung der Geschichte, die da gerade stattfindet. Und ich glaube auch, dass wir sehr lange keine guten Antworten mehr kennen werden auf das, was er da so treibt. Na, also wir reden halt in Deutschland gerade sehr viel über den Krieg in der Ukraine und ob wir da irgendwas beitragen müssen oder was wir beitragen müssen, ob wir vielleicht alleine gegen Russland kämpfen müssen in Europa oder wie auch immer. Aber ich glaube halt, mit Trump liegen unsere Probleme noch in ganz anderen Bereichen. Weil wenn wir uns da für einen Block entscheiden müssen, Zölle sind das eine, aber Block bedeutet, der Markt schrumpft massiv und damit eben auch die Wirtschaft.
Ja, trotzdem puckert er natürlich hoch.
Ja, natürlich.
Weil was er ja macht, ne, also was er ja macht, ist, dass er im Moment Verhandlungen führt mit wirklich ausgemacht schwachen Ländern, die er erstmal auf seine Seite zieht. Es gibt natürlich in vielen europäischen Staaten nach wie vor Länder, die sagen, sie sehen China nicht so gefährlich, können wir doch machen. Ist gar nicht so schlimm. Umgekehrt gibt es bei uns auch wahrscheinlich einige, die, also siehe jetzt die Heritage Foundation Connection der CDU, die sagen, ach ja, Trump ist nicht so schlimm. Aber ich bin nicht sicher, also die USA haben eine gewaltige wirtschaftliche Macht, aber die Zweitrundeneffekte davon, wenn Sachen aus China fehlen, sind halt riesig. Und gleichzeitig ist das eine Frage, wie lang ist der Zeitraum, den man überbrücken muss. Dieses Dealmaking unterstellt ja so ein bisschen, dass man völlig austauschbare Sachen hat und dass man... Weil die Länder, mit denen er gerade verhandelt, sind nicht die, die ihn aus seiner Misere mit seltenen Erden und Chips retten werden. Und ich habe den Eindruck, es ist halt, er bräuchte einen längeren Atem, als Trump vielleicht hat. Es mag andere dahinter geben, die dieses große Spiel spielen und die auch den langen Atem dafür haben. Und natürlich ist allen, die gerade da im Weißen Haus diese Pläne machen, die US-amerikanische Bevölkerung weitgehend egal. Und das ist halt dieses Diktatorpotenzial, was natürlich da ist und was eben für einen längeren Atem sorgt, muss man sagen. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht trotzdem, also der Einsatz ist hoch und ich bin nicht sicher, ob es klappt. Leider ist es so, dass der Rest der Welt auch nicht einig genug ist. Das muss man halt sagen, weil wenn jetzt natürlich neben Europa und Kanada noch ganz Südamerika sich auch auf die gleiche Seite schlagen würden und alle würden relativ unisono ihn auflaufen lassen und auch niemand würde da wegbröckeln, dann könnte er halt da stehen und mit dem Fuß auf den Boden stampfen und es würde nicht viel passieren. Weil allein mit Japan als einem, sagen wir mal, handlungsstarken Partner wird es halt nicht gelingen. Und ich finde sehr wichtig, was die arabische Welt macht und das finde ich noch nicht so klar. Aber leider ist halt auch die Weltgemeinschaft im Moment, also wir kommen halt aus diesem Multilateralismus und der Rest der Welt ist halt nicht in Blockdenken geschult.
Also ich will auch nicht sagen, dass das so zwangsweise endet. Ja? Also definitiv nicht. Das ist ja etwas, was über einen längeren Zeitraum entstehen könnte. Das kannst du ja nicht einfach so mal über Nacht verordnen, auch wenn Trump das sicherlich anders sieht. Aber die Richtung, die er eingeschlagen hat, die geht aus meiner Sicht in diese Richtung und ich würde da zu dem, was du gesagt hast, nur einen Gedanken beisteuern wollen, nämlich den, was, wenn es nicht um Deals geht. Also ich glaube, über dieses Deal, Deal, Deal sind wir schon lange hinaus. Ich glaube, das ist nicht mehr das Ding. Ich glaube, es geht jetzt um Ideologie und Deals bedeutet, der Ideologie so weit Rechnung zu tragen, wie nur irgendwie möglich. Und das andere ist, dass bei Trump ist ja immer so, ne, der lebt in diesem Chaos, mit dem andere überhaupt nicht zurechtkommen. Also alle hassen das Chaos und Trump liebt es. Also der zieht da irgendwie seine Kraft draus. In dem Chaos kommt man mit so einer Geschichte vielleicht weiter, als uns allen lieb sein könnte. Wenn die USA erstmal starke Absplitterung von China vorgenommen haben, dann könnte halt die dahinterstehende Idee durchaus sein, dass man dann versuchen wird, die Länder, die dann bei den USA sind, dass man denen dann halt, also rein von der Idee her, die die haben, dass man denen dann halt die eigenen Waren aufdrückt. Weil das ist so ziemlich genau die Logik, in der die stattfinden. Und dann ist irgendwie alles logisch, was die da so erzählen. Dann versteht man auch, wie sich das alles finanzieren soll. Mir fehlt nur ein bisschen die Fantasie, wie es umgesetzt werden soll. Also ob man das wirklich umsetzen kann. Ich glaube nicht. Aber es wird für Europa sehr, sehr schwierig, unter anderem wegen der Sicherheitslage, sich dem, was die USA uns gegenüber anträgt, egal was es ist, zu widersetzen. Also das wird kein einfaches Unterfangen. Und ich glaube, so weit können wir uns einig sein, damit werden wir auch noch ein paar Monate lang leben müssen, wenn nicht sogar Jahre. Für mich ist es ebenfalls im Grunde egal, ob die Zölle 10, 30 oder 145% sind. Ne? Also ich glaube, darum geht es gar nicht. Das sind Momentumaufnahmen, die können sich auch schnell wieder ändern. Die lenken gegebenenfalls nur vor dem ab, was unterliegend passiert. Diese Gesamtstrategie, die ist, glaube ich, eher das, auf das wir schauen sollten. Ja, gut, die Wirtschaft begutachten wir ja eh weiter, aber das nur mal so ein bisschen als Wort zum Sonntag. Jedenfalls in allen Fällen, das Schöne ist, was der Trump halt tut, ist das, was der Wirtschaft absolut überhaupt nicht gefällt. Er treibt die Unsicherheit auf die Spitze. Ich glaube, das wird uns in jedem Fall erhalten bleiben, egal wo er dahin möchte, insgesamt, falls er das überhaupt selber weiß. Anna, wollen wir zur Klimapolitik kommen?
Das schließt sich tatsächlich ganz gut an, weil die Motivation des Papers, was ich gerne besprechen möchte, ist halt die dieser dualen Herausforderungen, Russlands Krieg mit der Ukraine und das Wegbrechen der US-Garantien und der US-Unterstützung der Sicherheit. Weil am Ende sehen wir uns natürlich in einer Situation, in der leicht die Argumentation sein kann, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was das Paper nicht so direkt sagt, aber was dahinter steckt. Wir haben jetzt keine Zeit und kein Geld für Klima, weil wir müssen uns hier um die Sicherheit kümmern. Und das ist ja eben, das drückt sich unter anderem aus in dem Sondervermögen, wenn wir jetzt Deutschland betrachten und auch in anderen Diskussionen, dass gesagt wird, wir müssen die Militärausgaben massiv erhöhen, weil wir müssen europäische unabhängige Sicherheit herstellen. Also quasi der Schock des Angriffs von Russland auf die Ukraine hat das schon ein bisschen dafür den Weg geebnet, und Habeck hat sehr viel Zeit darauf verbracht zu sagen, nein, wir müssen beides denken. Jetzt durch das Wegbrechen der USA in der internationalen Allianz gegen Putin ist am Ende nochmal eine weitere Motivation zu sagen, ja, dann müssen wir erst recht in Aufrüstung investieren, in Sicherheit investieren, und wo soll da in der schlechten wirtschaftlichen Lage, der jetzt weiter schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage mit diesen Herausforderungen Geld für Klimaschutz sein. Das Paper, was diese Woche vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel veröffentlicht worden ist, setzt da im Prinzip so einen Akzent und sagt, nein, eigentlich trägt Klimapolitik zur Sicherheit bei. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und auf einer langfristigen Ebene ist das ja völlig klar. Also langfristig ist klar, der Klimawandel wird die Sicherheitsrisiken massiv verstärken, weil es viel mehr Staaten gibt, die wegbrechen in nichtdemokratische Systeme, weil es so unlebbar ist da, weil wir große Migrationsströme erwarten müssen, weil es Kampf geben wird um Wasser und unter Umständen auch um kultivierbare Klimazonen. Das heißt, auf einer ganz langen Ebene ist völlig klar, dass alles, was wir gegen die Klimakrise tun, am Ende einzahlen wird auf die langfristige Sicherheit. Hier geht es aber explizit um sehr kurzfristige Sicherheitsüberlegungen, nämlich konkret darum, können wir, wenn wir ja massiv in Sicherheit investieren müssen, was daraus sparen am Ende oder diese Sicherheitsbedarfe reduzieren, indem wir Klimapolitik betreiben. Und es geht eben nicht um CO2-Emissionen. Also die CO2-Emissionen sind in diesem Fall sozusagen der Mitnahmeeffekt. Und das, was eigentlich die Argumentation, die eigentlich da ist, und auch das ist was, was Habeck auch schon ein bisschen gesagt hat zwischendurch, ist, wenn wir die Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren, machen wir uns unabhängiger von Russland. Und das hat auch monetäre Auswirkungen. Das Paper ist jetzt gerade erschienen und es geht eben im Prinzip darum, Maßnahmen anzugucken oder konkret die Dividende auszurechnen von der Reduktion des Ölverbrauchs im Rahmen von Klimapolitik auf eine Reduktion in den Bedarfen der Militärausgaben oder der Sicherheitsausgaben in Europa. Dahinter liegt einerseits ein Modell, das quantifiziert, wie stark, also das ist im Prinzip eine Kombination aus zwei Ketten. Das eine ist die Frage, wie stark ist Öl mit dem russischen Militärbudget verbunden. Und dahinter liegt natürlich die Überlegung, wenn die Weltölnachfrage sinkt, weil zum Beispiel in Europa weniger Öl verbraucht wird, wie viel davon fließt, wenn man Zweitrundeneffekte einrechnet, also Ausweicheffekte einrechnet, wie viel davon fließt in direkte russische Nachfrage, wie viel hat davon der russische Staat und wie viel davon wiederum geht in russisches Militärbudget. Und das haben die in dem Modell relativ gründlich quantifiziert. Das Modell ist eigentlich aus einem anderen Paper, das sie hier nur zitieren. Also sie sagen im Prinzip, aus jedem Euro, den Europa weniger für Öl ausgibt, reduziert sich das russische Militärbudget um 13 Cent. Und da ist halt drin einerseits, wie viel Ölreduktion der Öleinnahmen von Russland gibt es dadurch, also berücksichtigend, dass wir ja nicht nur aus Russland Öl importieren und überhaupt eigentlich ja auf dem Papier gar kein Öl mehr aus Russland importieren, aber de facto ist es natürlich anders. Dann die Frage, wie viel
Einnahmen hat der russische Staat aus den Öleinnahmen. Das ist relativ hoch, also das ist relativ unelastisch und der Staat erhebt eine relativ hohe Steuer auf die Öleinnahmen. Zusätzlich ist natürlich auch die Konzerne, die das Öl fördern. In Russland, die Oligarchen sind direkt mit dem russischen Staat verbandelt. Und dann eben die Frage, wie viel investiert Russland davon in den Krieg? Und da ist eben deren Annahme 1:1. Also sie sagen quasi, was im Moment dem russischen Budget zusätzlich zufließt, geht 1:1 in Militärausgaben. Diese Annahme, finde ich, kann man natürlich abwerten. Das sagen sie auch selber. Sie sagen, das Ganze wird abgeschwächter sein, wenn Russland entweder nicht mehr so kriegstreiberisch ist und also wieder von Kriegswirtschaft in normale Wirtschaft übergeht. Oder wenn man unterstellt, dass Russland irgendwann auch wird wieder andere Ausgaben tätigen müssen. Aber im Moment ist es schon eine relativ valide Annahme. Und am Ende gilt es natürlich genauso, auch wenn nur 50% ins Militärbudget, dann ist nur der Effekt, skaliert halt dann anders. Aber sie unterstellen eben im Moment, dass Russland in Kriegswirtschaft ist und deshalb alle zusätzlichen Einnahmen aus Steuern eben in Kriegsaktivitäten fließen. Dann ist die zweite Frage natürlich, wie viel bringt uns die Umsetzung bestimmter Klimaschutzmaßnahmen an Ölnachfragereduktion? 13 Cent sinkt die russische Kriegskasse. Und wie viel davon ist jetzt Dividende sozusagen für Europa? Und die ist 37 Cent. Weil sie sagen, wir müssen uns um ein Vielfaches mehr aufrüsten als Russland, um eine übermäßige Sicherheit aufrechterhalten können. Das heißt, wenn Russland sich weniger aufrüsten kann, müssen wir auch deutlich weniger investieren. Dadurch ist es eben so, dass über diese Kette, wie viel Drohszenario müssen wir quasi gegenüber Russland aufbauen, ist es dann so, dass die Dividende, also das, was wir sparen können an Aufrüstungskosten, 37 Cent ist. Also pro Euro weniger Ausgaben für Öl und Gas, 37 Cent würden wir einsparen an Militärausgaben. Und für diese Achse, finde ich, liegen da relativ realistische und auch konservative Annahmen am Ende dahinter. Also da ist es so, dass sie das schätzen aus dem Modell, davon ausgehen, dass das Verhältnis 1:3 ist, also ein Dollar der russischen Militärausgaben führt, müsste eben durch 3 Dollar europäisches Militärbudget kompensiert werden. Und entsprechend durch eine Reduktion an der Stelle würde das auch äquivalent funktionieren. Und das Krasse ist, es gibt bei denen auch Schätzwerte eben am obersten Rand, bei denen es eine Vervielfachung gibt, also bei denen nicht von einem Dollar reduzierten Ölausgaben 37 Cent in die Sicherheitsdividende fallen, sondern die finden durchaus Szenarien, wo die Rendite über 1 ist. Das sind eben die, die sie nicht als ihren zentralen Schätzwert angeben, aber im Rahmen des Modells ist die Dividende immer positiv, auch bei sehr konservativen Annahmen. Und es gibt aber nennenswert auch Outcomes aus dem Modell, wo die Rendite über 1 ist, also wo man für 1 Euro eingesparte Ölausgaben mehr als 1 Euro Sicherheitsausgaben spart. Das wäre natürlich ein Jackpot. Aber wie gesagt, die konservative Outcome, das sie halt da wählen, ist ein Faktor 0,37. Dann ist die Frage, wie kann man das nutzen? Also wie kann man diese Rendite abschöpfen? Weil natürlich können wir jetzt nicht einfach verordnen, dass wir weniger Öl, also man kann natürlich viel machen. Also in der Vergangenheit kann man Kampagnen sehen, wo eben auch gesagt worden ist, spart alle, dann schadet ihr in dem Fall nicht Putin, sondern eben vergangenen kommunistischen Herrschern. Aber das hat Grenzen. Also die Reduktion im Ölverbrauch nur über politische Einflussnahme ist vermutlich gering. Das heißt, sie sagen im Prinzip, sie gucken verschiedene Szenarien an, wie man jetzt dahin kommen könnte, da nennenswerte Reduktionen herbeizuführen. Das erste ist, dass sie sagen, sie würden empfehlen, die Anpassung der CO2-Preise nicht rauszuschieben, wie im Moment geplant ist. Also das ist ja eine weitere Anpassungsstufe, Erhöhungsstufe des CO2-Preises eigentlich geplant gewesen für 2026. Diese wird im Moment ausgesetzt. Also es gibt eben derzeit ein Moratorium auf die weitere Erhöhung. Das würden sie empfehlen. Wenn man das zurücknehmen würde, dann käme man eben im nächsten Jahr auf einen CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne. Da wäre, nur davon wäre die Dividende 3 Milliarden Euro, also ohne direkte staatliche Kosten. Natürlich hat es Kosten für alle Verbraucher. Aber die Sicherheitsrendite wiederum daraus, wenn das rausschieben, also wenn man den CO2-Preis auf 60 Euro pro Tonne anschiebt, wäre 3 Milliarden Euro, wenn ich das richtig lese. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann wird ja auch im Moment rausgeschoben, die Flottenverbrauchsgrenzwerte zu senken. Auch das ist was, was wir der deutschen Autolobby weitgehend zu verdanken haben. Dass die Flottenverbrauchsgrenzwerte derzeit nicht weiter gesenkt werden, würde man das machen, wie eigentlich geplant war, würde man ebenfalls 3 Milliarden Euro an Sicherheitsausgaben einsparen können. Und dann gucken sie sich noch an ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Und da geht es dann explizit nur um deutsche Politik. Und da wäre es so, ein Tempolimit von 80 km/h auf Bundesstraßen und 120 km/h auf Autobahnen bis 2030 umzusetzen, würde auf etwa 2 Milliarden Euro sicherheitspolitische Einsparung kommen. Und da reden wir ja nur von Tempolimit auf deutschen Straßen, weil wie wir alle wissen, gibt es überall anders schon Tempolimits. Dann sagen sie also, ihre Politikempfehlung ist relativ klar. CO2-Preis auf 60 Euro pro Tonne und hin zunehmen der Sektoren Gebäude und Verkehr ins CO2-Zertifikatsystem. Darüber könnte man wesentliche Einsparungen im Umfang von roundabout 5 Milliarden Euro bei den Sicherheitsausgaben haben. Würde Europa völlig fiktiv seinen Ölverbrauch gänzlich einstellen, würde man ungefähr 105 Milliarden Euro einsparen. Und das ist schon, finde ich, eine interessante Betrachtungsweise, also weniger jetzt, dass die Werte total überraschend sind. Wenn man diese Multiplikatoren aus dem Modell kennt, dann kann man sich das ja auch selber ausrechnen auf einer Serviette. Das ist natürlich, dahinter liegt ein großes Modell. Aber ich finde die Sichtweise, dass man sagt, okay, uns kostet Klimapolitik fast was, aber wir müssen sie eh machen. Wir haben daraus die langfristige Rendite der CO2-Einsparungen, die wir ohnehin brauchen werden. Aber gleichzeitig können wir, wenn wir es schnell umsetzen und mutig umsetzen, da auch eine sicherheitspolitische Rendite rausschöpfen. Das finde ich schon eine interessante Betrachtungsweise und letztlich auch vielleicht ein Argument, um dieses Gegeneinander ausspielen von Klima und Sicherheitsausgaben ein bisschen abzufedern. Und natürlich gibt es jetzt auf beiden Seiten eine Reihe von Sachen, die man auch noch einkalkulieren müsste. Also das eine wäre eben, dass man auch noch Gas mit aufnehmen könnte. Das ist jetzt bisher nicht reingerechnet. Dann kann man natürlich sagen, ja, was ist denn, wenn der Zweitrundeneffekt auf die Wirtschaft, wenn man eben bestimmte Politik durchführt, das könnte man noch mit berechnen, haben sie jetzt nicht. Und dann eben die Frage, was ist jetzt, wenn Russland nicht ganz so kriegstreiberisch ist? Das sind sozusagen die offenen Fragen, die sie auch selber ansprechen.
Ja, ist eigentlich naheliegend, ne?
Ja, ist eigentlich naheliegend, aber jetzt haben wir Zahlen dazu. Ja, wie gesagt, endlich. Habeck hat das ja hin und wieder auch schon mal angeführt. Ne? Dieses Unabhängigmachen von russischem Gas ist ja genau in diese Richtung. Aber er hat das halt mehr so wir sehen halt, dass die anderen Sanktionen ja schlecht laufen. Über die Sanktionen läuft es halt nicht richtig gut, Russland zu schaden. Das heißt, wenn man einfach nur sagt, kauft das nicht in Russland, das russische Gas, oder kauft das Öl nicht in Russland, dann gibt es halt Ausweichkanäle. Wenn man einfach weniger Öl kauft generell, dann ist halt letztlich egal, wo der Ausweichkanal ist.
Gut, es geht voran.
Mal gucken.
Hoffen wir zumindest, dass daraus dann auch etwas entsteht. Naja, dann kommen wir mal zum Blick auf die Finanzmärkte. Da hat es ja geknallt in der Folge von Donald Trumps Zöllen. Also kleiner Recap. Nachdem Donald Trump am 2. April seine weltweiten Zölle verkündete, bums, ne, habt ihr ja mitgekriegt, war ja auch in der Tagesschau, haha. Die Zölle selbst waren, ja, 10% auf alles, ne? Also als Basiszoll, Ausnahme Kanada, Mexiko, Russland, die ersten zwei, weil da hat man ja USMCA bedingt schon was und da gab es ja auch schon Zölle und Russland, da gibt es ja Sanktionen, deswegen brauchen die keine Zölle, kann man sich auch drüber streiten, auch über das Signal, aber das lassen wir an der Stelle. Und dann gab es noch extra Zölle für jene mit besonders hohem Handelsbilanzdefizit. Ne? Also so bekam die EU 20%, Kambodscha bekam 49%. Generell schien Trumps Südostasien besonders stark im Visier zu haben. Also jene Länder, in denen die Produktion von China aus verlegt wird oder und die für die Umleitung von Waren aus China über beispielsweise Vietnam in die USA genutzt werden. Na, da geht das nach Vietnam, da wird das mal kurz angefasst und plötzlich ist das vietnamesischer Herstellung und geht in die USA. China selbst bekam 34% Zoll aufgebrummt, nachdem es dann ebenfalls 34% dagegen knallte, plus ein paar Einzelmaßnahmen, erhöhte Trump dann die Zölle auf insgesamt 125%. Da machen wir es kurz. Was dann aber bedeutete, weil es ja schon 20% gab, dass die Zölle gegenüber China jetzt 145% sind. Er hat am 2. April verkündet, nochmal zur Erinnerung. Beginnen sollten die Zölle wie folgt. Dann für im Ausland hergestellte Autoteile am 3. April, also am nächsten Tag. Die generell 10% am 5. April und alle anderen Zölle am 9. April. Das ist eine, ja, für so eine Aktion absolut geile Umsetzungsdauer von wohlwollend formuliert 7 Tagen. Das Interessante war, im Grunde hatte niemand damit gerechnet, dass es so ausfallen würde, kann man sagen. Also einmal, dass die Zölle überhaupt so hoch sein werden, also 10% auf alles und dann 50% auf einzelne Länder. Dann kam obendrauf die kurze Umsetzungsfrist, die wirklich keinen Spielraum für Verhandlungen zuließ. Es war also klar, das tritt so in Kraft. China hat dann auch sogleich dagegen gehauen und das bestärkte dann natürlich allgegenseitig so die Angst, dass es nun zu einem weltweiten Handelskrieg kommen wird, wie man das immer so schön nennt. Wobei, glaube ich, die wenigsten sich irgendwie wirklich was darunter vorstellen können, was ein Handelskrieg ist. Ich finde die Formulierung auch bis heute ein bisschen unglücklich, aber gut, das auch nur am Rande. So, und das war so die Ausgangslage, von der aus die Aktienmärkte dann nach unten rauschten. so mit Einzelwerten, die dann mal 50% oder mehr im Minus waren. Der Goldpreis fiel, der Ölpreis fiel, der Dollar fiel und die 10-jährigen US-Staatsanleihen fielen auch. Sprich, ihre Zinserwartung stieg merklich. Das alles innerhalb kürzester Zeit. Also wir reden da über 3 Tage, in denen es richtig geknallt hat. Und wie erklärt man sowas in Deutschland am besten? Mein Vorschlag, das ist in dieser Kombination so eine Art Dunkelflaute des Kapitalmarktes. Alle Vermögenswerte verlieren an Wert. Das ist doch eingänglich, oder? Das versteht doch jeder jetzt nach unseren Diskussionen der letzten Monate. Ja. Ach ja, aber
ja.
Autofreier Sonntag. Mal so, also aus meiner Sicht, ich habe irgendwann mal auf Blue Sky geschrieben, also ich bin völlig entspannt, ihr braucht euch noch keine Sorgen machen. Und der Hintergrund ist, zu keinem Zeitpunkt, während es da so geknallt hat, war es im Grunde so, dass die Fed einschreiten musste, also die US-Notenbank. Es gab Stress im System, ja, es gab auch einzelne Systemausfälle, ja, aber das gesamte Finanzsystem als solches, wie auch die dahinterstehende Technologie, hat, das hat alles komplett funktioniert, so wie es sollte. Macht natürlich die Preise nicht schöner, ne? Auch die Aufregung nicht. Aber das, was wir da gesehen haben, war für mich eine ganz normale Stresssituation innerhalb des Systems, wie sie jederzeit passieren kann. Und in dem Sinne war das Ganze stabil. Die Fed hat halt mal gesagt, ja klar, beobachten wir das, was denn sonst? Dafür sind wir ja da. Aber da gab es jetzt keine Markteingriffe, wie wir das aus der Finanzkrise kennen, mit jetzt senken wir die Zinsen mal irgendwie um einen Basispunkt oder ähnliches. Es gab einfach nichts. Deswegen war ich da auch sehr entspannt und es kam dann erst so im Laufe der Zeit im Kapitalmarkt ein anderes Denken auf. Aber normalerweise ist es ja in diesen Kapitalmarktkrisen so. Wenn das knallt, dann sind die Fragen, wer geht als nächstes pleite? Wo darf ich kein Geld bunkern? Wo muss ich welche Tretmine beachten? Wie schaffe ich meine Assets daraus? Wie schichte ich um? In was kann ich noch investieren? So Fragen. Oder darf ich in gar nichts investieren, aber dann sollte ich vielleicht Gold kaufen? So, was nun losging, war so ein politisches Äquivalent. Das mit den Vermögenswerten war nicht so das Mega-Ding, sondern es ging eher darum, zerstört Trump das weltweite Handelssystem? Sehen wir gerade das Ende des Dollars als Weltreservewährung? Wohin also mit dem Geld in diesem Fall? Und dann hat halt der Trump auch noch den harten Macker gemacht und gesagt, nee, also ich ziehe das jetzt durch, also ich lasse mich davon gar nichts abbringen. Später, nachdem er sich dann korrigiert hat, hat er gesagt, ich ändere nie meine Meinung, aber ich bin sehr flexibel. Und dieses Handeln hat quasi die Gedanken des Marktes, in Anführungszeichen, beschleunigt. Also ist das jetzt der Untergang? Kracht das jetzt so richtig? Geht das jetzt alles weg? Wurde dann immer so, oh Gott, der zieht das durch. Ist das jetzt nicht das Zeichen, das? Und, naja, jedenfalls, die haben sich gar nicht so sehr mit den finanzmarkttechnischen Fragen beschäftigt, weil sie im Grunde ihre Counterparts alle als sicher angesehen haben, sondern nur die US-Regierung ist plötzlich das Problem geworden. Also der Mega-Counterpart innerhalb des Marktes. Das war quasi ein Moment, in dem zum ersten Mal an den US-Börsen oder den US-Märkten klar geworden ist, der Trump meint das ernst, was der da sagt. Das ist gar keine Verhandlung oder sonst was, der will das. Der will die Produktion in den USA haben und zwar morgen und ohne Verzögerung. Und naja, das hat eben so einen Preis, so ein isolationistisches Projekt, aber der Fokus lag dann entsprechend auf den US-Staatsanleihen. Mit jeder Abwärtsbewegung in diesen US-Staatsanleihen, der Kurswert der Anleihen sinkt, ne, und der Zins steigt dann gleichzeitig, sodass es immer eine Balance gehalten ist. Und dann guckt der Markt in Anführungszeichen dann so drauf und dann wird jede Bewegung als quasi Wahrheit interpretiert und man hat entweder Angst oder eben auch nicht, oder Entspannung. Ne, und dann glaubte man anhand der Anleihen zu erkennen, was denkt der Trump denn wirklich. Im Grunde, es gab massive Verkäufe in den Staatsanleihen und dazu muss man sagen, das hat aber auch technische Gründe. Das normale Denken über US-Staatsanleihen ist, wenn es irgendwo knallt, rennen alle in US-Staatsanleihen. Das heißt, da gibt es einen Mittelzufluss. So, in dem Fall war das aber anders und das ist aber für einen Marktcrash auch normal, denn immer wenn es knallt, müssen Hedgefonds, Fonds mit Mittelabflüssen zum Beispiel kämpfen. Also da ziehen dann Anleger Geld aus diesen Fonds raus und diese Fonds müssen dieses Geld zur Verfügung stellen und zurückzahlen. Innerhalb einer sehr kurzen Frist. Und das bekommen sie daher, dass sie zum Beispiel ihre US-Staatsanleihen verkaufen. Das ist das am schnellsten verkaufbare Ding, was es gibt. Da kannst du am schnellsten Cash machen, wenn du es brauchst. Deswegen sitzt auch immer die erste Anlaufstelle, wenn Cash im Markt gebraucht wird, dass die Dinger rausgekloppt werden. So, dann ist es so, dann gibt es so ein paar Hedgefonds, die haben da diverse Optionsgeschäfte laufen. Das haben wir tatsächlich auch mal in der Folge erklärt, wie das läuft, um die Mini-Renditen, die du da machen kannst mit den Staatsanleihen, um die zu hebeln. So, die müssen dann natürlich alle rückabgewickelt werden, diese Optionsgeschäfte in solchen Fällen, und dann noch der Restbestand an Staatsanleihen verkauft werden. Das heißt, in dem Moment, in diesem ersten Krisenmoment, ist es eigentlich gar kein guter Indikator für irgendwas, außer das Ding schnellt wirklich massiv nach oben. In dem Fall war es natürlich so, sodass man sagen kann, okay, da ist Stress. Hält der Stress dann aber 2-3 Tage an, dann kann man schon sagen, okay, da ist ein Problem, müssen wir mal genauer hingucken. Aber im Regelfall gibt es nicht die Situation, dass dieses Ding nach oben, also dass die Zinsen nach oben knallen, sprich Anleihen verkauft werden und man dann sagt, oh, jetzt ist aber schon das Ende da. Sondern das ist im Grunde nur ein Signal des Anfangs. Und dann gingen halt auch so gleich diese Gerüchte um, wer da alles verkaufen könnte, nebst den Hedgefonds, weil es gibt ja jetzt quasi Protagonisten, die den USA irgendwie eine Message übermitteln wollen oder die einfach Kapitalbedarf haben oder sonstiges. Da war dann Japan ganz oben, ist ja auch der größte Anleihenhalter, der größte uns bekannte Anleihenhalter, muss man vielleicht dazu sagen. Und ja gut, die Japaner, die haben massiv in die USA investiert, vor allen Dingen ihre Rente und Ersparnisse. Und wenn der Dollar entwertet und die Anleihen entwerten, ja, dann ziehst du halt Geld ab. Und zwar so schnell wie möglich. Also das kann man sehr gut nachvollziehen, warum da Anleihen abgegeben worden sind, nebst den anderen technischen Faktoren, wie oben beschrieben. Und daraus würde man jetzt erstmal noch nicht deuten, und das ist halt so ein typisches Marktdenken zu sagen, da will die japanische Regierung aber den Amis mal was mitteilen. Ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Also bei China vielleicht. Ja. Und das war dann auch der zweite Protagonist, der da sehr stark unter Beobachtung stand. Europäer haben natürlich auch abgezogen, aber da ging es auch sehr viel um Umschichtungen nach Europa, was ja auch stattgefunden hat. Also bei China, muss ich sagen, wissen wir es einfach nicht. Die haben ihre Anleihen, öffentlich sichtbaren Anleihen, stark reduziert. Die wurden umgeschichtet auf Drittstaaten-Accounts, wo man im Grunde nicht mehr sieht, dass die China zuzuordnen sind. Und das haben die in den letzten Jahren beschleunigt. Und das ist einer der Gründe, warum wir tatsächlich nur noch spekulieren können. Und es hat jetzt aber auch dazu geführt, dass dann aufgrund des Nichtwissens quasi gesagt wurde, oh ja, das sind bestimmt die Chinesen. Das Ding ist halt, wenn man davon ausgeht, dass die Chinesen jetzt abverkaufen, um den Amis eins reinzudrücken und Probleme im Finanzmarkt zu bereiten, Klammer auf, die sie ja auch sehr hart treffen würden. Also die sind, die bereiten ja ihren eigenen Untergang damit. Ja, also dieses fehlende Wissen, diese ganzen Ideen, die da so drin waren, die haben definitiv dazu geführt, dass hier mehr Unruhe drin war, als sein sollte. Und dann kam halt noch Elon Musk obendrauf. Das ist so ein bisschen untergegangen. In den USA ist er jetzt seit der Trump-Regierung Verschuldung ein ganz großes Thema, weil der Biden, der hat ja so viel Schulden gemacht wie, also das geht gar nicht, dass Amerika wankt den Untergang entgegen und da muss man was tun. Und sobald das in den Köpfen verfängt, ist es dann halt irgendwie schwierig, wenn es dann bei den Schulden plötzlich auch dann doch nicht besser wird, obwohl da einer wie Elon Musk die Sense schwingt. Just in dem Moment kam halt die Nachricht rein, die USA haben im gleichen Zeitraum 2025 im Vergleich zu 2024 einfach rund 154 Milliarden Dollar mehr ausgegeben. Also das ist wirklich ein sehr direkter Biden-Trump-Vergleich. Trotz Doge, trotz totaler Disruption vieler Dinge, es zeigte sich hier so eine Art Unfähigkeit des Sparens für den Staat. Und sowas treibt die Menschen dann gerade in solchen Situationen dann natürlich besonders um. Ne? Also das ist wie so eine Art psychologische Krise, in die man dann da so reinrutscht. Das Gefühl entsteht, die Schulden sind längst außer Kontrolle, nicht mehr der Trump kann das mehr richten. Da war Wall Street natürlich auch wieder sehr beunruhigt, was natürlich auch auf den US-Staatsanleihen gelastet hat und die Zinsen nach oben getrieben hat. Stichwort Risiken. Ja, es ist natürlich nicht wirklich wahr, weil es geht ja auch um Investitionen in diesen Staatsanleihen, aber das interessiert ja im Detail dann eh keinen mehr, wenn es um reine Ideologie geht. So, jedenfalls sind hier sehr viele Trump-Dogmen gleichzeitig gekippt. Da gab es dann halt auch nichts mehr zu holen. So, dass Trump unter dem Eindruck dieser Vorkommnisse an den Kapitalmärkten und einer wirklich selten gesehenen Lobbyoffensive seitens der US-Wirtschaft und Wall Street da in Washington. Jetzt zumindest mal eine 90-Tages-Frist für alles außer China einführte. Das wurde dann entsprechend sehr wohlwollend vom Markt aufgenommen, sodass man dann sagen konnte, okay, da herrscht jetzt Entspannung. Und dass Elektronik aus China dann noch eine Ausnahme bekam, allerdings unbekannter Länge und soll eh kommen und alle sollen die Produktion verlegen. Findet man irgendwie gut, aber nicht so richtig geil. Ne? Das ist halt weiterhin diese Konstante. Ne? Also er ist auch im Krieg gegen die eigenen Unternehmen, muss man sagen. Ne? Das verfängt dann zwar bis zu einem gewissen Punkt, dass er dann auf sie hört, also wenn es zu heftig wird, aber er will diese Produktion in den USA haben. So, und da verweise ich dann an der Stelle nochmal auf unsere letzte Folge zum Mar-a-Lago-Akkord. Denn wenn man diese Logik nimmt, die da drin steckte und auf das Handeln der Zölle umlegt, dann ist Trump halt irgendwie dann doch sehr verständlich, weil es eben auch einfach diese gleiche Logik ist. Das ist eben dieses Denken, andere zu zwingen, zu ihren Ungunsten zu handeln, ne? So diese weltweiten Erpressungsszenarien, Einnahmen zusammenzukratzen, noch kleinster Natur, Investoren hintergehen und naja, die Logik der Kapitalmärkte, die ignoriert er eh, zumindest in Trump 2. Ist ihm alles völlig egal, außer eben der Druck wird dann doch zu groß. Und wenn er jedes Mal so ein Volksaufstand stattfinden muss, damit der Trump irgendwie was besser macht, als er es vielleicht tut, naja, also ich weiß nicht, wie oft das möglich ist. Also irgendwann sind die auch erschöpft und fertig. Jedenfalls lehrt uns das, dass mit den Zöllen, das ist halt in dem Sinne auch kein Ausrutscher, sondern das ist einfach Trump pur. Und ich hoffe, das verdeutlicht auch nochmal, warum ich gerade das Wirtschaftliche so semi-interessant finde, sondern eher so dieses Trump-Verstehen viel interessanter. Vor allen Dingen, wenn man dann ungefähr ahnen kann, welche Richtung das gehen könnte und wo es Widerstände bräuchte. Und der fängt ja auch gerade erst an. Wir haben mal so ein bisschen gebeten, wenn ihr zum Thema Finanzmarkt noch Fragen habt, was da gerade abgeht, da sind dann zwei reingekommen. Eine Frage von ProScience auf Mastodon, sehr schöner Username. Ich verlinke die wie immer. Der US-Dollar galt bis vor kurzem als recht unumstrittene globale Reservewährung. Inzwischen ist dies ja durchaus zweifelhaft. Wird sich eurer Einschätzung nach wieder eine neue globale Reservewährung herauskristallisieren? Oder werden mehrere koexistieren? Welche Rolle, falls überhaupt, kann der Euro dabei spielen? Ja, Hanna, ich weiß nicht, wie du das siehst. In meiner Wahrnehmung lebt der Dollar ja unter anderem auch davon, dass es quasi keine vergleichbare Alternative gibt, ne? Also man könnte sagen, aber die Chinesen, naja, dann hat man in China als Ausländer wenig Rechtssicherheit. Das gilt dann eben auch für die Währung. Die haben ja Kapitalverkehrskontrollen. Dann hast du noch Yen, der hängt irgendwie am Dollar dran, statt unabhängig zu sein. Auch weil das Bankensystem in Japan bis heute massive Probleme hat und militärisch ist da ja auch nichts abgesichert. Dann hast du Schweizer Franken, der lebt davon, dass er quasi die wahre Reservewährung ist, aber eben auch nur im Sinne, wenn Angst vor dem Dollar herrscht. Also wenn ein Finanzsystem zusammenkracht, dann rennst du halt in Schweizer Franken. Da kann man dann wieder sagen, die Schweizer können ihre Assets militärisch nicht verteidigen. Also schwierig. Also wenn es denn wirklich mal drauf ankommen sollte in der Schweiz, aber das ist ja auch nicht absehbar. Also auch eine ganz schwierige Kiste und der Euro, naja, also solange es keine echten Euro-Bonds im großen Ausmaß gibt, glaube ich nicht, dass der Euro eine andere Rolle spielen kann als die, die er gerade spielt. Wir brauchen eine Bankenunion und wir brauchen diese Anleihen. Militär, da tut sich ja ein bisschen was. Also wir müssen schon auch verteidigungsfähig sein, damit es überhaupt so ein grundsätzliches Vertrauen in den Euro geben kann, in diese Fähigkeiten. Aktuell sind wir ja noch dabei zu überlegen, ob wir Russland besiegen können oder nicht. Aber ne, das sind halt auch alles so Sachen, die da mit reinspielen. Und das andere ist, wenn du so einen Währungskorb machst, dann ist halt die Frage, ja, wer garantiert den denn? Wie soll denn da stattfinden? Klar, da hat der Putin ganz tolle Ideen. Da ist dann die Frage, braucht es Währungskorb mit Rubel? Ich glaube, dass das nicht ein Thema ist, in dem es zu einer expliziten Lösung kommen wird, sondern wo es zu einer Entwicklung kommen wird. Und ob es dann irgendwann einen großen Crash gibt und dann was Neues dasteht, das ist ja immer so das, was man sieht. Aber auch das, also ich sehe aktuell nicht, wie sich das auflösen lässt. Was mir nur auffällt, ist, dass die Leute beim Thema Dollar immer sehr stark drauf gucken, wie viel Umsatz im Dollar stattfindet. Das weißt du, wenn Saudi-Arabien da irgendwie sein Öl 5-mal in Rubel handelt und am Ende dann doch in Dollar umtauscht, dann hat es vielleicht weniger Umsatz im Dollar, aber am Ende ist es Geld im Dollar. Und das ist ja das, was relevant ist. Keiner vertraut dem Rubel, keiner will einen brasilianischen Real haben als Reservewährung. Im Zweifelsfall nimmst du dann lieber Gold rein. Das ist ja das, was die Notenbanken in den letzten 1-2 Jahren verstärkt tun, dass sie mehr auf Gold setzen. Also da zu diesem Thema, muss ich sagen, gibt es so viele Theorien und ich sehe im Grunde keine, die da wirklich aktuell realistisch ist, sondern das braucht einfach eine Entwicklung hin zu etwas und damit dann auch weg vom Dollar. Und bis dahin bleibt er uns halt erhalten.
Ich glaube schon, dass sich natürlich so ein bisschen Flucht oder Diversifizierung einstellt, aber damit hast du ja noch nicht eine Reservewährung, eine neue, sondern was halt etwas weniger Einseitigkeit, sagen wir mal, in der Verteilung. Weil natürlich jetzt so in Krisenzeiten werden Leute vielleicht mehr Schweizer Franken, mehr Euro, vielleicht auch mehr Gold halten. Dann gehen sie vielleicht nicht wieder zurück, wenn Trump jetzt alles gründlich platt trampelt. Ja, und dann hast du eine gewisse Diversifizierung drin. Weniger im Handel als dann halt quasi in den, was dann eben am Ende im Vermögen sitzt. Aber natürlich wäre jetzt, wenn in unsicheren Zeiten, kann man durchaus auch in anderen Assets als Währung denken. Und eben auch in der Diversifizierung weg nur von Währung hin zu Gold, Wasser, ja. Land.
Ja gut, das braucht man ja eh, das Wasser. Dann hat Blumkraft auf Reddit gefragt, letzte Frage auch schon, da die US-Bonds bei sehr viel Zinsen abwerfen, Rheinmetall oder US-Bonds? Also, Anlageberatung machen wir ja hier eh keine. Das heißt, Thema Rheinmetall, dazu werde ich gar keine Stellung abgeben, sorry. Aber zu den Anleihen. Ich will nur kurz auf die Funktionsweise von Anleihen hin. Also man kauft eine Anleihe zu einem festen Zinssatz, den man kennt. Lassen wir mal die Spezialprodukte außen vor. Also du weißt, du kaufst eine Anleihe, die hat Zins X. Das heißt, der gekaufte Bond wird im Regelfall bei steigenden Zinsen an Kurswert verlieren. So, das heißt, du kriegst keine Zinsen mehr. Das heißt, ich würde mir da sehr genau überlegen, wann ich welche Anleihe kaufe, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen steigen. Dazu habe ich wiederum keine Meinung.
Am Ende ist die Antwort, man muss immer die Kombi aus Kurswert und Zins bedenken und nicht nur den Zins. Denn man muss es ja auch wieder loswerden.
Wären wir damit am Ende oder im Gesellschaftsteil?
Wie du möchtest. Ich habe Gesellschaftsteil, aber wir können ihn auch schieben.
Ach komm, die 5 Minuten. Das macht es jetzt auch nicht mehr fett, oder? Also gut, dann kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Hanna, was hast du denn da?
Ja, ich bin ja im Urlaub, deshalb habe ich was gänzlich Entspannendes als Pick. Und zwar habe ich letzte Woche auf einer länglichen Zugreise, manche waren live dabei, den kompletten Alles gesagt Podcast mit Cornelia Funke gehört. Das ist, glaube ich, der vorletzte, jetzt heute, Datum 17.04. Cornelia Funke ist Jugendbuchautorin, würde ich sagen, aber sie schreibt auf, also Jugend, junge Erwachsene, unfassbar viele Bücher geschrieben in den letzten 30, 40 Jahren. Und ja, im Gegensatz zu vielen anderen Alles gesagt Folgen, in denen ich ja nicht müde werde, die herablassende Art der beiden Hosts zu kritisieren, die schrecklich viel Scheinbürgertum und Mansplaining an den Tag legen, kann Cornelia Funkes Wort gewaltmäßig mit denen halt gut aufnehmen oder sie maßlos übertrumpfen. Und es macht super Spaß zuzuhören. Also ich fand die Folge ganz toll, sowohl weil sie eine ganz tolle Sprache spricht, als auch weil sie sehr viel so über das Geschichten erzählen, auch das Publizieren erzählt. Und gleichzeitig man eben den Eindruck hat, man möchte danach jedes der Bücher lesen. Aber gut, ich habe schon ein paar der Bücher gelesen, das ist ganz gut vielleicht. Ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein großes Hörvergnügen, 6,5 Stunden. Kann man mal so auf Urlaubsreise machen.
6,5 Stunden.
Ja gut, ist ja bei Alles gesagt noch nicht die längste Folge. Aber es kommt dran an die längsten Folgen. Also Rezo ist länger, aber es ist schon eine ziemlich lange Folge.
Gut, ich habe eine kleine Podcast-Serie. To Catch a Thief, China's Rise to Cyber Supremacy. Also das ist wirklich ein gutes Ding. Das ist so eine Season 1. Ich weiß nicht, ob die noch eine zweite machen. Aber das ist wirklich ein sehr schöner geschichtlicher Überblick über diesen Aufstieg Chinas im Bereich Internet, Hacking und sonstigen gegenüber den USA. Wie das dann zwischen den beiden Ländern auch lief oder eben auch nicht lief. Und da kriegt man sehr viele schöne Einblicke in die Politik, deren Denken auch. Und ja, wo man auch mal immer wieder drüber nachdenken kann, was für ein Blödsinn Obama da so alles getrieben hat. Aber gut, das ist wirklich nochmal eine sehr schöne Erinnerung. Und ich finde gerade so aus deutscher Sicht, weil wir ja für diese Sachen im Grunde, ich will jetzt nicht sagen, gar kein Bewusstsein haben, aber doch sehr wenig Bewusstsein haben, ist es, finde ich, besonders hörenswert. Ja, also wahrscheinlich alle, die das hören, werden dieses Bewusstsein haben. Das ist dann wieder das Problem, weil es sie halt nicht erst jetzt interessiert. Aber wenn man so mit deutschen Firmen redet, da merkt man ja schon so die ein oder andere Blauäugigkeit. Und die sollte man da halt eben überhaupt nicht an den Tag legen. Also sehr, sehr hörenswert. Werden wir natürlich dann hier alles beides verlinken in unseren Shownotes. Sollte man vielleicht ab und zu auch mal wieder erwähnen, ne? Da sind, diesmal habe ich jetzt nicht viele Links drin, aber hier die Links da. Zu unseren Picks sind auf alle Fälle da verfügbar. So, ich sehe, du hast auch noch Bier.
Ja, Wein. Es geht ja leicht wieder in die Weißweinsaison über. Ich habe einen neu entdeckten, ich glaube nicht neuen, letztes Jahr gab es den auch schon, alkoholfreien Weißwein getestet. Und zwar ein bio-alkoholfreier Weißwein. Und das ist wirklich eine Rarität. Die allermeisten alkoholfreien Weine sind konventionell. Und das ist Landparty oder Landparty. Das hat so ein I mit Y überschrieben, neckischen Titel. Das ist eine weingünstige Bio-Weinmarke, die man in den meisten Bio-Supermärkten oder Bioläden kriegt. Die haben so eben einen roten, einen weißen, einen Rosé ohne nähere Traubenangabe im alkoholischen Segment. Ich hatte schon den alkoholfreien Glühwein von denen und fand den ganz gut jetzt im Winter. Und jetzt war der alkoholfreie Weißwein verfügbar und ich finde, den kann man ganz gut trinken. Also der ist besser als viele alkoholfreie Weißweine, die ich schon probiert habe. Bisschen süß natürlich, das ist immer ein bisschen das Problem, sowieso bei alkoholfreien Weinen. Aber ist insbesondere da auch verständlich, weil der Weißwein mit Alkohol ist auch halbtrocken, den die produzieren und es geht eben in diese Richtung. Aber er schmeckt nicht irgendwie klitschig, nicht zu stark nach Zitrone und nicht zu stark nach Schwefel, was ja sonst schon mal das Problem ist. Und ich finde, als Schorle kann man ihn auf jeden Fall gut trinken. Also wenn man nicht dauernd alkoholfreien Sekt trinken will im Sommer, kann man alkoholfreie Weißweinschorle daraus auf jeden Fall prima machen. Ich habe ihn auch pur getrunken, aber ich würde ihn jetzt eher als Schorle trinken, glaube ich. Und ist sehr bezahlbar, irgendwie 5,50 Euro oder so. Das ist wirklich sehr viel günstiger als die, die ich hier schon guten Gewissens empfohlen habe im letzten Jahr.
Ja, damit sind wir im Grunde am Ende, weil ich habe nichts beizutragen zu diesem Bereich. Froh, dass ich die Folge hingekriegt habe. Aber dann würde ich sagen, dann machen wir es auch dicht für heute. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir haben auch 2 Stunden aufgenommen, das wären ja etwas weniger im Schnitt. Gut, Hanna, dann.
Danke an alle Hörer fürs Zuhören und für die Unterstützung und die Interaktion in sozialen Medien.
Ja, und wie gesagt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere und unsere E-Mail-Adresse mh@mikroökonom.de und nochmal die Erinnerung, Hosts gesucht, meldet euch. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis als bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.